Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel, heute der Manu mit dabei. Morgen.
Guten Morgen.
Und einen Gast, den Gunnar, unseren iOS-Spezialexperten, oder? Beim letzten Mal warst du auch zu dem iOS-Thema da.
Ja, ich komme gerne zu iOS-Themen.
Bist du einfach so ein großer iOS-Gamer, weil du da einfach mehr Spaß dran hast als an klassischen Game? Oder ist das eher der Zeitfrage geschuldet? Oder ist iOS einfach für dich die Gaming-Plattform to go?
Alle drei Sachen stimmen auf ihre Art. Ich spiele gerne auf iOS. Es gibt ein massenhaft Neuerscheinungen auf iOS. Es gibt ein paar meiner Lieblingsgenres von früher fast nur noch auf iOS oder wieder auf iOS. Aber ich spiele auch auf dem PC und zuweilen sogar auf dem PC im Sinne von, ich spiele auch auf dem Mac, habe ich und auf Konsolen, so komischen Konsolen mit Fernsehern und so.
Vielleicht kannst du uns ja dann mal erklären, weil wir oft in diesem Cast über das Problem sprechen, dass es mittlerweile bei iOS so viel gibt, dass man überhaupt gar nicht mehr weiß, was man überhaupt noch ausprobieren soll, weil man nicht mehr weiß, lohnt sich das oder in diesem Wust, der da kommt. Also was für, weiß ich nicht, Methoden nutzt du denn, um die Perlen da rauszufiltern?
Ich lese Pocket Gamer im Wesentlichen. Die Kollegen, die da einen ziemlich guten Geschmack haben. Und also ich mache es genau, wie man es früher nämlich gemacht hat. Liest man eine Zeitschrift und guckt, was die Redakteure toll finden. Und ich bin ja so sozialisiert, ich mache das auch heute noch. Ich habe die meisten der Tipps für Spiele habe ich von Pocket Gamer tatsächlich.
Okay, aber sind das nicht die, die irgendwie sagen, hier für 100 Euro kriegt ihr ein Review? Und
bitte!
Ich weiß es so, nicht. Also,
Gamergate, Hashtag. Pocket Gamer ist ziemlich toll. So. Aber okay. Darum geht es ja gar nicht. Aber es ist ja auch meine Bekannten spielen ja auch viel iOS und so ist es halt wie überall. Bei Steam kommt man ja auch nicht mehr durch, ehrlich gesagt. Und man kriegt halt Sachen empfohlen.
Okay. Bei mir ist Twitter übrigens die Hauptquelle für gute iOS-Spiele geworden. Also eben wirklich so dieses Empfehlungsnetzwerk, weil wenn wirklich klasse Sachen kommen, wie eben halt Rules oder so, dann ist ja die Timeline ist ja überschüttet von Tweets, wenn Leute irgendwie sagen, oh geil, spielt unbedingt mal hier. Oder Monument Valley zum Beispiel, ja. Die mussten ja sich überhaupt nicht groß anstrengen, das war überall in aller Munde. Also ich finde schon, dass es noch funktioniert.
Ja, das stimmt.
Ich glaube auch. Du hast schon noch so ein Konsensding so. Also sowas wie das Spiel, über das wir heute sprechen, 80 Days, falls wir noch dazu kommen, haben relativ viele Leute im weiteren Bekanntenkreis gespielt. So, das ist jetzt wieder bis jetzt seit ein paar Wochen draußen und man überrascht jetzt niemanden mehr, wenn man das empfiehlt. Und bei Rules war es viel noch sehr viel krasser, weil das ein viel universelleres Spiel ist vom das mögen viel mehr Leute. Weil es ein bisschen casualig ist und ja, das 80 Days ist ja auf eine Art ein problematisches Genre. Dazu kommen wir gleich. Aber Rules hat halt jeder gespielt in meinem Bekanntenkreis.
Liegt aber auch daran, dass wir halt genau in der Filterbubble drin hängen von den Coding Monkeys. Also natürlich, weißt du, wenn man die Leute auch kennt, auch persönlich mit den Leuten Kontakt hat, dann kriegt man das natürlich auch verstärkt noch mit, habe ich das Gefühl. Ja.
Aber apropos genau. Empfehlungsmarketing, ich bin nämlich zu 80 Days gekommen, Manu, weil du es mir empfohlen hast. Und und dann habe ich es gegoogelt und dann kam 80 Days, die Farbe der Lust, ein junger, urbaner, moderner Vertreter der Erotikliteratur. Und dann habe ich mir gedacht, Moment, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Der Manu würde dir nie ein Buch empfehlen und zweitens wahrscheinlich nicht ein junges, urbanes Erotik-Buch.
Ich lese nur
doch.
So Sachen.
Ja. Doch, okay, doch. Ja, das erklärt natürlich einiges. Aber, und so schließt sich der Kreis zu 80 Days, das ist nämlich auch eine Literatur- Umsetzung, ja, kann man sagen, im weitesten Sinn. Es basiert nämlich auf In 80 Tagen um die Welt von Jules Verne von 1873, habe ich extra nachgeschaut.
Ah, jetzt, wo du es sagst.
Ja. ich habe es gelesen sogar. Das war so diese Zeit als Jugendlicher, da liest man doch so Abenteuerromane, so 80 Tagen um die Welt und 20.000 Meilen unter dem Meer und diese ganzen Literaturklassiker. In der Jugend, oder? Manu, du nicht?
Gab's, ja, mein erster. Es gab so eine blaue Edition davon. Entschuldigung, dass ich da so reinrake. Gab so eine blaue Edition davon in meiner Jugend von den Jules Verne-Romanen. Die kosteten irgendwie 4,50 € pro Stück. Und ich glaube, ich habe die alle nacheinander vom Taschengeld gekauft.
Ja. Ich glaube, Manu schüttelt den Kopf, der hat keine Bücher gekauft.
Nee. Taschengeld. Schon gar nicht vom Taschengeld. Mein erster Kontakt war tatsächlich diese Zeichentrickserie. Kennt ihr die? Wo diese Tiere. Die Charaktere spielen. Das war so ein, der Fogg war so ein Löwe mit Zylinder. Und das waren dann so Katzenviecher. Das habe ich damals geguckt. Das war so eine Anime-Serie, glaube ich, die dann auch so im Kinderkanal damals, also so dienstags morgens irgendwie lief oder bei Spaß am Dienstag. Ich suche einen Link raus. Das war eine sehr putzige Serie und da habe ich meinen ersten Kontakt mit der um 80 Tage um die Erde gehabt.
Ich weiß nicht, Dienstagmorgen war ich in der Schule.
Nein, Spaß am Dienstag. Das war ja nicht Dienstagmorgen.
Naja. Warum war das nicht am Dienstagmorgen?
Ja, da peinliches Schweigen. Ja. Peinlich berührtes Schweigen.
Around the World ja. With Willy Fogg hieß es damals, von 83.
Na gut. 83.
Hast du also keine Bücher gelesen?
Nee, Bücher ist nicht so. Das ist doch der Running Gag hier, dass ich keine Bücher lese.
Ja. Gut. Ich wollte das nur ein bisschen expliziter erwähnen.
Genau, aber 80 Days, deswegen habe ich auch gedacht, fragen wir doch, ob Gunnar nicht Lust hat, weil du mich neulich auch schon mal angesprochen hast, ob wir nicht einen Podcast machen über Your Own Adventure Book Umsetzungen. Also das gibt ja, kennt man vielleicht auch, wer Teenager und nerdig unterwegs war, der kennt vielleicht auch diese Solo-Abenteuer, wie wir es damals vielleicht auch genannt haben. Lese hier weiter, wenn du die linke Tür öffnen möchtest, geh zu Seite 12, Kapitel 3, oder stellst du dich der Herausforderung, dann würfel jetzt. Ja, ihr kennt diese Bücher. Und da hast du gesagt, Gunnar, die gibt's relativ häufig jetzt umgesetzt für iOS.
Zu Dutzenden, ja. Gott sei Dank, total super, weil es ja auch relativ logisch ist. Man kann einfach den Text übernehmen und dann kann man das bisschen an Spielmechanik, was diese Bücher ja sozusagen haben, da muss man ja auch tatsächlich dann Würfelkämpfe bestreiten, so rollenspielmäßig, kann man ja total einfach den Computer machen lassen sozusagen. Und deswegen eignen sie sich total schnell, total gut für schnelle Umsetzungen. Und das wurde auch gemacht. Es gibt ein, zwei Firmen, die haben sich darauf spezialisiert. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist 80 Days auch sowas. Mhm. Im Wesentlichen. Das ist nämlich, also diese Build Your Own Adventure Books sind im Wesentlichen, erzählen eine Geschichte mit Entscheidungspunkten, an denen man den Lauf der Geschichte ändert. Oder, was das Typische ist an diesen Büchern, was auch ein bisschen ärgerlich ist, oder man schafft es nicht. Also es gibt halt dann Wege durch das Abenteuer und wenn man die falsche Abzweigung nimmt, dann stirbt man auch mal einfach. Du gehst nach rechts, ja, peng, da ist eine Fallgrube tot. So was Doofes gibt's da auch. Und die Firma Inkel, die 80 Days gemacht hat, hat sich auf sowas spezialisiert.
Und 80 Days geht aber noch einen Schritt weiter, finde ich. Also da kommt jetzt, wenn wir jetzt konkret werden, da kommt ja noch so ein bisschen so ein Handelselement dazu und es ist nicht so ein ganz klassisches, also es würde so in der Form nicht direkt als Papierumsetzung funktionieren, oder? Also es geht schon
ein Stück weiter. Nee, 80 Days nimmt nur einen Teil davon. 80 Days hat im Wesentlichen 4 spielmechanische Systeme. Also erstmal, das 80 Days ist ja die Umsetzung, wie du sagtest, von 80 Tagen um die Welt, also der Held, Phineas Fogg begleitet seinen Chef, nee, der Chef ist, das hab ich vergessen, Passepartout ist der Held sozusagen und Phileas Fogg ist der Chef des Helden, der macht eine Wette in einem Londoner Club, 1872 spielt das und sagt, er kann in 80 Tagen um die Welt reisen. Und dann lachen die alle herzlich und sagen, hier 20.000 Pfund, das schaffst du nie. Und dann steckt er sein Stecktuch wieder ein und fährt nach Hause und sagt seinem französischen Diener, Passepartout, wir fahren jetzt los, wir müssen die Fähre bei Dover kriegen, ich fahre übrigens 80 Tage um die Welt und du kommst mit. Und dann geht diese Reise los. Und dann erleben sie allerlei Abenteuer, dazu kommen wir später noch ein bisschen. Und dieses Spiel zeichnet diesen Weg nach, also man reist in diesem Spiel um die gesamte Welt, also von London um die Welt rum bis London. Der Weg ist relativ wurscht, den kann man sich aussuchen. Es gibt 4 Systeme. Das eine ist, es gibt ein Inventarsystem, die haben immer was dabei, einen Anzug, einen Kompass, alle möglichen Sachen. Und diese Sachen kann man in den jeweiligen Städten, in denen man anhält, verkaufen und kaufen. Und das ist die Art, wie man Geld verdient, um sich weitere Reisemittel leisten zu können. Das zweite System ist, das Spiel bildet so Karten, zeigt die Welt als Kugel an und zeigt so Linien zwischen den Orten, also Verkehrslinien über Wasser, es gibt auch Flugschiffe dann schon und Züge und Autos und derartige Dinge. Da muss man sich halt eine Route aussuchen. Dann gibt es als drittes System das, was dem Spielbuch entlehnt ist, nämlich einen entscheidungsbasierten Storyteil. In jeder Stadt erlebt man immer wieder, oder auf jeder Reise erlebt man immer wieder kleine Abenteuer, die man, die einigermaßen unterschiedlich ausgefuchst sind. Und manchmal sind es auch einfach nur Informationen, aber die muss man dann so mit so kleinen Entscheidungen lösen. Man hat in der Regel immer 2, 3. Und das ist sehr hübsch gemacht, weil da man immer den Satz fortführt. So, da steht dann halt, du siehst, keine Ahnung, den Markt und du gehst weiter nach Hause, dahin oder sowas. Genau, und dann sucht man sich dann eins so von denen aus und dann
macht oder man das. Oder ich entschied mich dazu, Ruhe walten zu lassen und meine Beine hochzulegen. Und dann geht der Satz halt eben anders aus. Und das finde ich eben auch sehr, sehr schön gemacht, gell? Dass es immer so im Textfluss drin ist und nicht so gehe A oder gehe B.
Und es ist halt auch so fast so aufregend wie eine echte Reise. Also das heißt, jede Stadt, wo man hinkommt, ist jetzt nicht einfach nur so ein typischer Missionshub, wo du irgendwie 3, 4 Optionen hast, die du aber auch in der Stadt vorher genauso kennengelernt hast, sondern irgendwie in jeder Stadt passiert was Neues. Also das heißt, es ist auch krass, wie das Spiel wirklich mit minimalen Mitteln eine tolle Atmosphäre kreiert. Also ich bin zum Beispiel bei meiner Reise dann irgendwie über München gekommen. Natürlich. Und dann hast du halt, es war eher nur Zufall, aber du hast dann halt wirklich so ganz leise so ein bisschen so Biergarten und Blasmusik im Hintergrund. So Biergartenatmosphäre, so Gläser und Leute unterhalten sich und Gläser klirren und sowas. Und dann hast du, obwohl du im Prinzip, du siehst halt so eine Silhouette von der Frauenkirche und hörst so ein bisschen die Musik, aber du hast trotzdem dieses Gefühl so, okay, das ist München, das passt. Ja. Natürlich picken sie sich natürlich immer sehr, sehr klischeehafte Sachen raus.
Ja, aber diese Klischees sind immer nur kurz da, aber die Charaktere, die Charakterzeichnungen, die sie dann dort machen, die sind dann gar nicht Klischee. Das finde ich immer, haben sie dann ganz gut hingekriegt, dass du schon so das Gefühl hast, du lernst dort irgendwie auch eine menschliche Seite kennen oder du kriegst dann auch so ein Gefühl für diese Leute, die dich da begleiten oder die dich treffen und du triffst jetzt keinen Bayern in Lederhose oder so, sondern halt vielleicht irgendeinen Taxifahrer, der dir irgendeine Geschichte erzählt oder so. Ja, oder so ein persönliches Element kommt dann noch mit dazu. Und das fand ich dann, hat mich irgendwie überrascht, dass sie da nicht so voll auf diesen Klischees rumreiten.
Und was das ja...
Das ist ja ohnehin ein total intelligentes Spiel. Also alles, was da geschrieben wird, ist ja brillant. Entschuldigung, Daniel, bitte. Nee, bitte rede weiter.
Nein, ich stimme dir voll zu, weil es auch eine sehr gehobene Sprache halt hat. Weil es natürlich auch, der Fogg ist natürlich ein britischer Gentleman. Das heißt, der legt sehr großen Wert auf sein Äußeres, auf Manieren und natürlich, Wettschulden sind Ehrenschulden in England. Deswegen hat er auch keine Lust, da irgendwie aufzugeben oder zu sagen, so, ja, Leute, habe ich jetzt bei 2, 3 Whiskys zu viel eine blöde Wette gemacht, ich gebe jetzt auf. Sondern er sagt dann halt, nein, ich stehe dazu und dann muss ich das auch zu Ende ziehen. Unterhält sich halt dann auch immer mit seinem Diener auf eine sehr, sehr gehobene Weise. Also das heißt, das Englisch ist schon an manchen Stellen durchaus anspruchsvoll, wenn man das jetzt irgendwie so mitliest. Also mir ging es ganz oft so, dass ich halt dann abends im Bett gespielt habe und dann war ich schon ein bisschen müde und dann klickt man halt so die Optionen durch und dann so, okay, jetzt habe ich irgendwie gerade nicht mehr verstanden, was passiert ist, weil man muss sich schon darauf konzentrieren.
Ja, es sind auch ein paar schwierige Wörter dabei, wo man irgendwie, die man dann im Kontext heraus so auch überlesen kann und trotzdem weiß, um was es geht, aber waren schon einige Vokabeln dabei, wo ich dachte so, ist mir jetzt nicht so geläufig, das Wort.
Man versteht überhaupt die Geschichte ja nicht ganz, was ja Absicht ist, weil, also mein Gefühl war, dass es eine große Meta-Geschichte gibt von irgendwelchen Sachen, die da passieren in der Zeit. Und dass man ein paar lokale Fetzen davon aufnimmt, unterschiedlich viele. Also es ist ja offensichtlich eine Steampunk-Nacherfindung der Geschichte mit gigantischen Flugschiffen und Gyrokoptern und Robotern, musikalischen Robotern, die Todesmusik machen in Wien. Sensationell. Ja. Und das kommt je nachdem, ob man, wo man langfährt, ja. Also wenn man diese Todesroboter da, man kann an einer Stelle, wenn man über den Balkan fährt, fährt man eine Zeit in einem Zug, wo die transportiert werden und kann sich die dann halt auch mal angucken. Und wenn man aber das nicht macht, den Weg über Arabien nimmt, dann kriegt man davon gar nichts mit. Ja, das sagt das Spiel einem dann auch nicht. Also es gibt nicht irgendwie, dass man sozusagen die ganze Geschichte irgendwie einsammelt unterwegs und es nur so ein bisschen die Reihenfolge entschieden wird. So, man sieht halt einfach große Teile der Geschichte nicht bei jeder Reise und es lohnt sich deswegen, die Reisen mehrfach zu machen.
Unbedingt, unbedingt. Ich habe auch ganz viele Sachen gesehen, die so individuell auf diese eine Stadt abgestimmt waren. Wenn du da nicht vorbeifährst, kriegst du davon überhaupt gar nichts mit. Aber so eine richtige Metageschichte sind ja wirklich nur so Fetzen, wie du gesagt hast. Also diese Geschichte steht schon, diese Reise ist im Vordergrund und du hast halt je nachdem, welche Reise du wählst, also welche Reiseroute, kriegst du halt so individuelle Sachen mit. Aber so eine zusammenhängende Sache habe ich da jetzt nicht drin gefunden, Daniel.
Ich glaube, was Gunnar meinte, war dieses, es gibt ja dann auch, also diese Maschinenwesen und dann gibt's ja auch so verschiedene Bestrebungen und Gesellschafts irgendwie Umtriebe so. Es gibt dann irgendwie die, ich glaube, die heißen die Maschinisten oder sowas, die dann irgendwie in diesem Maschinenwesen irgendwie gottgleiche Niederkünfte vermuten und ähnliches und deswegen gibt's das irgendwie zur neuen Form des menschlichen, also quasi der nächste Schritt der Menschheit hoch erklären und dann gibt's aber andere, die dann sagen, nein, wir müssen dagegen kämpfen und also so, ja, was man halt auch kennt, so dieses, hey, die Maschinen nehmen uns die Arbeitsplätze weg und deswegen müssen wir die alle kaputt hauen und zerstören. Und du kriegst schon immer mit, dass es da irgendwie ganz verschiedene Strömungen halt gibt und kannst dich dementsprechend dann auch verschiedenen anschließen. Und was aber vielleicht, also was jetzt gerade noch nicht so rausgekommen ist, glaube ich, was wir schon noch mal rausstellen sollten, ist, dass das Spiel jetzt ja nicht der Vorlage folgt. Also du reist nicht den gleichen Städten und Routen hinterher, wie es auch in der Vorlage ist. Und du musst dich jedes Mal in der Stadt neu entscheiden. Oder du kannst sogar Pech haben und kommst in eine Stadt und hast da irgendwie nichts zum Weiterreisen. Ja. Und dann musst du halt irgendwie 4 Stunden aufwenden, um die Stadt zu erforschen. Oder du gehst so eine Nebenhandlung ein. Und wenn du Pech hast, wirst du halt, also ich bin dann irgendwie einmal entführt worden und ausgeraubt. Und dann musste ich irgendwie von meinem, hier vom Fock aus einem Keller befreit werden, weil ich da festgehalten wurde. Und wenn du Glück hast, triffst du aber welche, die dann sagen so, ja, wir müssen auch mit dem 3 Uhr Drehflügelflugzeug nach Belgisch Kongo und wir wissen, dass da noch Plätze frei sind. Und naja, ist doch so, oder?
Ja, ist so, genau so ist es.
Und dann sagst du halt, ja gut, dann schließe ich mich euch an und dann hast du irgendwie Glück und kommst quasi am gleichen Tag noch los. Und wenn du Pech hast, dann musst du halt irgendwie 2-3 Tage da warten in einer Stadt, bis du irgendwie eine Reisemöglichkeit findest. Oder du findest eine, aber die ist extrem teuer. Also du hast irgendwie so, oh cool, man kann mit dem Zeppelin über den Pazifik nach San Francisco fliegen, kostet dann aber halt 4.000 Pfund. Und wenn du Glück hast, hast du die. Wenn du Pech hast, musst du die erstmal herkriegen und musst dann zur Bank gehen. Die sagen dann aber halt, ja, also wir würden ihnen zwar gerne das Geld geben, aber es dauert eine Woche, bis wir von London das okay bekommen haben, dass wir ihnen das auszahlen dürfen. Genau. Und dann
oder du bestichst halt auch. Dann steht da irgendwie, das Luftschiff geht in 3 Tagen, kostet irgendwie $300 oder was. Oder du sagst halt, nee, lass uns doch nochmal verhandeln und dann kannst du auch das erzwingen quasi, dass es am nächsten Morgen geht, kostet dann aber halt das Doppelte. Muss es aber dann auch nicht machen. Also ich finde, die Optionen, die man da hat, es fühlt sich richtig abenteuerlich an. Weil du dann irgendwie sagst, okay, nehme ich jetzt den Umweg da unten über Acapulco, weil da geht der Flug morgen oder warte ich nochmal 2 Tage und erkunde nochmal ein bisschen. Also das fand ich super, super spannend. Und man muss, glaube ich, nochmal unterstreichen, es ist alles nur in Text. In den Städten passiert grafisch überhaupt gar nichts. Da ist eine Silhouette, wie du gesagt hast, von der Stadt, ein bisschen Geräusche, ein bisschen Musik dazu und das war's. Also es gibt ein paar Charakterzeichnungen, wenn du halt so Dialoge irgendwie während der Reise machst, dass dann mal das Profilbild vom Kapitän oder sowas eingeblendet wird, dann kannst du ihn ein bisschen ausfragen, welche Routen er noch so kennt, weil du eben dann halt eben mehr Optionen hast. Aber mehr Grafik gibt's ja nicht. Es ist wirklich alles textbasiert und du
erlebst das Transportmittel.
Du erlebst die wildesten Sachen. Ja, die Transportmittel sind auch noch als Silhouette.
So genau, das macht aber den Unterschied. Ich finde, das eine sind halt die Silhouetten der Städte. Klar, das ist ja immer, ne, das Taj Mahal, aha, erkennt man schon, wenn man da ist und so. Aber die Transportmittel, die total schräg aussehen, oft, das ist halt das Coole. Du fängst halt ja gleich, machen ja alle gleich, die erste Fahrt von London aus nach Frankreich fängt auch gleich an damit, dass der Zug taucht. Rechnest du ja, überhaupt stimmt, nicht ja. mit so. Total super, ja, dann kommt so ein Blubbergeräusch und der Zug sieht dann auch so eher so ein bisschen, also nicht so aus wie ein normaler Zug halt. Und dann hast du gleich, so da bist du dann total eingefühlt, aha, ich bin nicht im normalen Szenario, ja. Hier können die Züge tauchen. Der fährt halt durchs Wasser, nicht in den Tunnel, ja, der fährt einfach durchs Wasser. So. Mir ist dabei übrigens eingefallen, jetzt, welches das vierte Spielsystem war, was ich vorhin angedeutet hatte. Es gibt ja noch ein Energiesystem. Also der Phineas Fogg, der kann ja Schaden nehmen. Durch unangenehme Reisen, ja, wenn der halt komfortabel im Zug fährt, dann ist alles okay, aber wenn der halt mit dem Auto durch die Steppe fährt oder sonst irgendwas oder auf dem Kamelrücken, dann nimmt der Schaden und dann du kannst ihm dann durch Ruhe Durch Ruhe im Hotel oder so. Oder manchmal kannst du nicht im Hotel übernachten, weil es zu teuer ist, und übernachtest du auf der Straße, nimmt auch wieder Schaden. Und du kannst ihm durch Kämmen wieder Energie zufügen, was ich total super finde. Wenn du Zeit kämmen, hast, ja, dann kämmst du den, weil du bist ja dessen Hausdiener sozusagen. Also du machst ja alles für den, du bügelst seine Sachen und so. Dann kämmst du ihn halt ein bisschen, sagt er, das habe eine super Frisur heute wieder, und hat wieder 5 Energiepunkte mehr. Das ist ganz toll.
Ja, das ist auch wirklich so dieses Managen der Ressourcen, ne? Also Geld ist eben eine wichtige Ressource, und die zweite oder die allerwichtigste Ressource ist ja eigentlich die Zeit. Wir haben es ja gerade schon gesagt, wenn du dann überlegst, fahre ich jetzt 3 Tage früher irgendwie dahin, und das aber scheint nach einem Umweg zu sein, und ich weiß nicht, ob ich von dort aus weiterkomme, weil man kann das Spiel ja unterschiedlich schaffen. Also man kann es unterhalb dieser 80 Tage schaffen, du kannst aber auch länger brauchen. Daniel, du hast, glaube ich, ein paar Tage länger
gebraucht. Ich wusste, dass das jetzt kommt.
Nein,
ne?
Ich wollte
das wissen. Hast du extra vorher gefragt, um mir das jetzt reinzudrücken?
Nein, ich wollte wissen, was dann passiert, weil das Spiel hört ja nicht nach 80 Tagen halt einfach nicht auf.
Ich bin dann halt in meinem ersten Anlauf, habe ich 95 Tage gebraucht. Und natürlich ist es dann so, dass du beim, dass du beim 80. Tag, dann ist der dann niedergeknickt und sagt dann auch so, ja, aber es ist der 80. Tag und wir haben verloren. Und dann kannst du dich halt zum Beispiel auch entscheiden. Kannst halt sagen, ja, am besten sollten wir uns jetzt halt hier erschießen. Also ich weiß nicht mehr genau, ob es diese Option gibt, aber es ist halt so dieses, hey, vielleicht sollten wir dann doch nicht zurückreisen, und damit wir nicht die Scham erleben müssen, dass wir es nicht geschafft haben. Oder du kannst ihn halt aufmuntern und sagen so, ja, aber wir sind quasi Edelmänner, auch wenn der Passepartout natürlich jetzt ein Diener ist, aber so nach dem Motto, wir kommen dann lieber erhobenen Hauptes an, und dann haben wir halt ein bisschen länger gebraucht, aber wir stehen dazu und verstecken uns nicht so ungefähr. Und dann kommst du halt nach 95 Tagen an, und dann siehst du halt auch so Schlagzeilen wie, ja, hat's nicht geschafft und ist bankrott gegangen, weil ich habe natürlich viel zu viel Geld verbraucht. Und dann ist halt so, ja, er hat quasi sein komplettes Privatvermögen für diesen Versuch, und was für ein bescheuertes Unternehmen. Und dann ist halt so, ja, hast halt nicht geschafft. Und dann kannst du aber einfach wieder im nächsten Versuch starten. Ich habe jetzt noch keinen zweiten Anlauf gemacht. Hat Manu, hast du einen gemacht, oder Gunnar? Weil hat man dann die Routen, die man im ersten Anlauf schon entdeckt hat, sieht man die dann auch beim nächsten Mal wieder? Weil das würde einen ja einen kleinen Vorteil geben.
Nee, es macht ja keinen Sinn, weil die Story geht ja wieder von vorne los. Also ich habe es mal nochmal neu gestartet, genau, und es geht wieder genauso los. Also du siehst, glaube ich, man sieht ja auch immer so auf der Weltkarte andere Spieler, wie weit die gerade sind. Und vielleicht sieht man so einen Ghost von sich selber, aber du fängst wieder mit den gleichen Ressourcen an, und es geht
ja das schon. Aber es hätte doch zum Beispiel sein können, dass, weil ich im ersten Durchlauf habe ich rausgefunden, dass zwischen Belgrad und Bratislava ein Expresszug immer früh um 8 fährt. Und kann ja sein, dass ich diese Information einfach im zweiten Durchlauf schon habe. Das heißt, wenn ich wieder da ankomme, dann muss ich das nicht erst erforschen oder irgendwie erfragen, indem ich mit anderen Leuten rede, sondern ich weiß schon, dass dieser Zug da fährt und kann ihn dann dementsprechend auch schneller nutzen.
Ist aber nicht so. Verwirre die Zuhörer nicht, das ist nicht so, das ist im Spiel nicht so. Du fängst auch mit anderen Ressourcen an am Anfang und so. Also es bleiben die grundlegenden Sachen gleich, die Strecken zwischen Städten bleiben bestehen, und du kannst, wenn du das dich darauf verlässt, kannst du da hinfahren und sozusagen forschen, und dann wirst du die Strecke schon finden, wenn du dir ein bisschen Mühe gibst. Es kann aber auch einfach, ich wusste zum Beispiel ganz hart, dass von Chicago nach New York ein Zug fährt, und habe den in meinem Spiel nicht gefunden. Pam, saß ich da in Chicago und kam da nicht weg und musste nach New Orleans fahren und habe das Spiel da nicht geschafft. Also jetzt nicht in 95 Tagen, so schlecht war ich nicht, aber schon ziemlich nicht.
Gunnar, also ich frag doch mal Manu, wie lange er gebraucht hat, weil ich werde es nicht machen.
Manu hat es überhaupt noch nicht durchgeschafft, das sehe ich von hier.
Doch, 70 Days, haha. Ich habe gerade noch mal aufgemacht, man sieht seine alte Route, sehe ich gerade. Die Route ist zwar nicht weiß, aber man sieht die graue Linie so, ja, wie halt so ausgegraute Menüpunkte, welche Strecke man vorher gefahren ist. Das heißt, du siehst, wenn du an der Stadt wieder bist, siehst du, dass da diese Strecke war, aber du musst sie halt auch wieder freischalten.
Genau, also es geht, das ist immer wieder im Prinzip ein neues Spiel. Du kannst ein bisschen Informationen mitnehmen, weil es gibt natürlich Sachen, die günstiger sind, und Sachen, die sind weniger günstig. Und dann musst du ja auch ein bisschen Freiheit haben, neue Sachen auszuprobieren. Und es gibt ein paar Sachen, was du am Anfang hast du gesagt, dass das Spiel der Handlung aus dem Buch nicht folgt. Das ist natürlich richtig. Aber wenn man der Originalreiseroute von Phileas Fogg aus dem Buch folgt, dann erkennt man ein paar Sachen wieder, die sehr hübsch sozusagen als In-Joke oder so durchgeführt worden sind. Also im Buch befreit man eine Inderin, die von einem indischen Kult da verbrannt werden soll, weil ihr Mann gestorben ist, so Witwenverbrennung und so. Und sowas Ähnliches passiert im Spiel auch an der Stelle. Und da man reist in Indien, ist der letzte Zug, ist nicht, also der Zug, der über den ganzen Kontinent gehen soll, der ist nicht ganz fertig gebaut, man muss die letzte Strecke mit dem Elefanten machen. Das macht man im Spiel auch, nur halt da mit einem mechanischen Elefanten.
Sehr schön.
Und man wird nicht verfolgt, ganz lustig als Gag. Genau, ja, genau. Und als, genau, man hat keine Verräter oder so, wie den Fix im Buch. Und ganz hübsch ist im Spiel, das Buch, kann man ja spoilern, nicht? Ist ja ein paar hundert Jahre alt. Das Buch endet ja so, dass sie die Datumsgrenze überschritten haben, das nicht gemerkt haben und deswegen gerade rechtzeitig angekommen sind. Und dachten schon, sie hätten verloren. Und im Spiel überschreiten sie die Datumsgrenze über den Pazifik oder so und sagen, ha, wir haben die Datumsgrenze überschritten. Gott sei Dank haben wir einen Tag gewonnen. Nicht auszudenken, wenn wir das nicht gemerkt hätten.
Sehr schön. Ja. Stimmt, genau. Jetzt erinnere ich mich auch. Im Buch ist es tatsächlich so, dass sie quasi also denken, sie brauchen 81 Tage, sind dann völlig niedergeschlagen und dann schlagen sie am nächsten Morgen die Zeitung auf und müssen, glaube ich, so bis 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr oder sowas da sein. Und dann ist der ganz aufgeregt, der Passepartout, und sagt, hier, wir haben es doch geschafft. Und dann können sie ganz beschwingt und lässig dann irgendwie in diesen Club gehen, weil, glaube ich, da müssen sie dann wieder hinkommen, um vorstellig zu werden. Und
genau.
Sehr schön. Also, was soll man jetzt machen, Manu? Das Buch lesen oder wirst du jetzt das Buch lesen, weil es dich so angefixt hat, oder doch eher das Spiel oder beides?
Ich meine, das Buch kann man ja sowieso empfehlen, ja? Das ist ja ein Klassiker der Weltliteratur, ja? Ich bitte dich. Und ich kann aber auch diese Anime-Serie empfehlen.
Die verlinke mit ich jetzt dem sofort. Löwen, ja.
Genau, die ist super, die ist super. Ich finde das Spiel großartig. Also ich war völlig hin und weg. Ich habe mich immer aufs Schlafengehen gefreut, weil ich dann immer im Bett lag und wieder ein paar Sätze gelesen habe. Man schläft allerdings auch sehr schnell und sehr gut bei ein. Ihr kennt das, wenn man im Bett versucht zu lesen, fallen die Augen halt auch einfach gern mal zu. Das ist das einzig Schwierige bei dem Spiel, weil man halt viel lesen muss. Also wer da gar keinen Bock drauf hat, es lebt und lebt halt einfach von der Sprache und von der bildlichen Sprache auch, und auch, dass es halt so ein bisschen so einen gehobenen Stil hat, finde ich, unterstreicht diese ganze Atmosphäre wunderbar.
Das Einzige, was an der englischen Sprache schade ist, ist, glaube ich, dass es für Kinder eben zu schwer ist. Also ich denke jetzt mal an euch beide, wäre sicher ein Spiel, was ihr auch mit euren Kindern hättet spielen können, aber ich glaube, für die ist das Englisch dann einfach doch eine Barriere.
Ja, total. Also nicht nur für Kinder, glaube ich.
Außerdem ist das Spielprinzip doch sehr abstrakt und erwachsen, und da gehört schon ziemlich viel zu, finde ich.
Ja, ich meine übrigens zusammen mit Kindern spielen. Also dass man halt sagt so, hey, wir setzen uns jetzt eine Stunde hin und
das ist denen zu langweilig. Ja.
Echt? Das ganze Thema mit Steampunk und so, dann erklärst du da stundenlang
dran rum. Also mechanische Pferde und sowas, das hätte ich als Kind
vielleicht. Ja, Steampunk. Musst du schon mit Lego Star Wars kommen oder so, ja.
Ja, finde ich, also man muss mal bedenken, wie ist denn, ist das rosa? Wird da geschossen? Kommt da Fußball drin vor? Also nicht mit Kindern.
Also ist doch klar. Gender-Debatte wieder los. Also das.
Ja, aber ich meine, eins von beiden ist ja eine klare Entscheidung, entweder Fußball oder rosa. Und wenn das beides nicht drin ist, dann ist es bis 10 Uhr, bis 10 Jahren überhaupt nicht brauchbar. Ich möchte aber noch kurz erwähnen, dass ich das Buch nicht mehr lesen würde, ehrlich gesagt. Also würde ich es nicht mehr empfehlen, das ist irgendwie durch. Ist auch nicht so toll. Und das Faszinierendste aus dem Buch, nämlich die Prämisse, ist ja eigentlich im Spiel schon drin. Ich würde aber schnell noch die Gelegenheit nutzen wollen, jedes andere Werk der Firma Inkel zu empfehlen. Die sind alle super, die Spiele, die haben.
Sind die auch im Stil, haben nämlich, dass die immer so ein bisschen...
Außerdem noch, wenn du mich erzählen ließest,
ja.
haben außerdem noch vier Spiele gemacht, zwei relativ reinrassige Bücher im Wesentlichen, nämlich eine Umsetzung von Frankenstein. Das ist nun wirklich ein Klassiker der Weltliteratur, den man auch heute noch mit Gewinn lesen kann. Sensationelles Buch von Mary Shelley. Das haben sie in so einem ganz simplen, wie soll ich sagen, immer so einen Entscheidungswegen umgesetzt, ohne irgendwelche Kampfmechaniken oder irgendwas. So, mach das oder mach das. Kann man auch nicht sterben da drin. Dann haben sie ein Piratenbuch, Down with the Dead Man, das nach ganz ähnlichen Prinzipien folgt, wo man aber einfach auch den Weg verpeilen kann und sterben kann. Also da gibt es auch richtige und falsche Entscheidungen. Und dann haben sie zwei sensationelle Umsetzungen von 80er-Jahre-Büchern gemacht, mit ganz modern, mit tollen Ideen, sensationeller Grafik und neu ausgefuchsten Kampfsystemen, die es in solchen Büchern sonst immer nicht gibt, nämlich die Konkurrenzbücher zu diesen diesen Build Your Own Adventure Books, Play Your Own Adventure, wie heißen die eigentlich genau? Die sind immer, da werden dann noch wirklich Würfel gewürfelt, so im Spiel sozusagen, was einfach ein Anachronismus ist. Und die gehen darüber hinaus und denken sich ein Kampfsystem aus. Und die beiden Spiele heißen Sorcery. Sorcery 1 und 2 sind die beiden ersten Teile einer vierteiligen Serie sind erschienen. Und die finde ich noch viel besser als 80 Days. So, das habe ich gesagt.
Ja, die haben dir doch $100 bezahlt, dass du das hier.
Das ist so toll. Sie machen so schöne Sachen.
Wie funktioniert denn das Kampfsystem da? Also ist ja kein Action-Kampfsystem, sondern halt so rollenspielartig oder wie, oder rundenbasiert oder wie kämpft man denn da?
Nee, das ist so ein, du hast eine bestimmte Menge an Kampfenergie. Und kannst sozusagen, du hast meinetwegen 10 Punkte und kannst sagen, ich schlage diese Runde mit 4 Punkten zu. Und dann muss der andere, wenn er dich mit 4 Punkten blockt, hat er dich geblockt. Mhm. Und dann musst du halt, der hat aber insgesamt 15 Punkte oder so. Da musst du genau gucken, mache ich jetzt einen Block mit wie vielen Punkten? Mache ich jetzt einen Block ohne Punkt und nehme halt den Schlag hin und oder schlage ich jetzt total hart zu und muss das immer so, und es regeneriert sich auch ein bisschen wieder. Und du musst halt genau sozusagen timen, Runde für Runde für Runde, wie viel Energie du einsetzt. Ein ganz simples System, aber macht halt bis zum Ende Spaß und ist viel besser als Würfeln.
Und ist so Fantasy-Setting so?
Genau, das ist Sorcery, genau. Das ist halt, da geht es um Magie und eine Bedrohung für die Welt und den Helden, der sich dagegen aufmacht und so weiter und so fort.
Ja, mich hat ja vor allem dieses Steampunk, mich hat das irgendwie völlig überrascht. Also ich habe eben gelesen, 80 Days macht dieses Prinzip irgendwie ganz gut und dann kommt eben dieser Zug, der durch Wasser fährt und dann war ich sowieso hin und weg. Also das hat mich irgendwie so richtig gekriegt noch dann, auch mit diesen schönen stilisierten Grafiken, hat mich das total angesprochen.
Ich dachte ja wirklich, das sei eine exakte Buchumsetzung, weil sie hatten ja davor schon Frankenstein gemacht, das sehr nah am Originaltext ist. Ich habe gar nicht viel erwartet. Ja. Ach, und dann war es so schön. Ja. Sehr toll.
4,49 Euro kostet es im App Store und das ist auf jeden Fall wert.
Jeden Cent, ja. Jeden Sterling.
Achso, wir müssen natürlich noch klären, ob es Bushaltestellen kompatibel ist, Manu, der Vollständigkeit halber.
Ja, unbedingt. Also wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, im Bett geht's gut, aber man schläft dabei ein und ich habe es auch beim Busfahren und so viel gespielt, weil du es halt auch jederzeit einfach zumachen, also zuklappen kannst sozusagen, wie du kannst an- und ausmachen, das Spiel hält ja an der Stelle an, wo du aufhörst zu lesen, da passiert ja nichts. Und
genau, und du kannst dann immer so irgendwie eine weitere Reise in Gang setzen, genau, und dann ja, du hast jetzt ja irgendwie keinen Nachteil dadurch. Und es ist eh so ein Spiel, was man auf längere Zeit spielt, weil man immer mal wieder so ein paar Städte weiterreist und dann, also ich habe da eigentlich nie länger als, also ich sag mal, nie länger als eine halbe Stunde gespielt und immer so Schritt für Schritt weitergemacht.
Ja, genau, weil du brauchst ja auch nicht viel zum Reinkommen. Du musst dich nicht wieder an irgendwelche Systeme oder so gewöhnen. Dann, das ist ja alles sehr rudimentär, weil es ein bisschen Items verkaufen. Er zeigt dir ja sogar auch an, wo bestimmte Gegenstände mehr wert sind und ist dann ja sogar gelb markiert, wenn du es gut verkaufen kannst. Also man muss sich da ja auch nicht irgendwie reindenken oder irgendwas merken, so wie früher bei Hanse, dass man wissen musste, wo jetzt das Holz sich besonders gut verkauft oder so. Das ist ja alles sehr, sehr gestreamlined auf jeden Fall.
Gut, 120%.
Genau. Also, und die Textblöcke sind auch nicht lang. Also es gibt nur ein, zwei längere Textpassagen, wo man ein bisschen länger an einer einzigen Stelle spielt, wo man nicht gerne unterbrechen möchte. Ansonsten ist das jederzeit immer zu unterbrechen. Genau.
Schöne Empfehlung. Und ich schaue mir jetzt auf jeden Fall mal dieses, ich weiß nicht, Frankenstein oder Sorcery. Mal gucken.
Nein, Frankenstein ist ein richtiges Buch. Das ist so ein bisschen so ein, aber das Sorcery ist ein richtiges Spiel.
Also ist einfach Sorcery
im App Store. Genau, mit Ausrufezeichen. Gut. Genau. Du kannst es ja verlinken, du weißt.
Ja, aber dafür muss ich es ja finden.
Ja, das findest du schon. Inkle heißt die Firma.
Ja, genau. Inkle. Ja, und apropos verlinken, ja, bitte auch 80 Days, die Farbe der Lust, wenn da jetzt jemand Lust drauf bekommen hat am Anfang. Ja. Damit man das auch findet.
Und den Nachfolger, es gibt ja noch einen Nachfolger.
Von dem
Lustdings da. Ja, ja.
Siehst du, das wusste ich jetzt gar nicht. Ich habe nur das als erstes Suchergebnis, was dann rauskam.
Das ist nur Teil 1. Das ist im Englischen heißt das irgendwie, das erste heißt 80 Days Yellow und das nächste heißt 80 Days Red oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Es ist so ein Farbending. Ich nehme an, es ist eine Art von, es schwimmt in der Welle von 50 Shades of Grey, nur halt mit Gegenfarben.
Okay. Aber das führt jetzt zu weit.
Too much
Das heben wir uns für einen anderen Cast auf. Die Erotik-Roman-Umsetzungen, die Choose Your Own Erotik-Roman.
Ja, gibt's sowas
eigentlich? Das wäre noch total logisch. Warum gibt's das eigentlich nicht?
Das weiß auch nicht.
Eigentlich?
Gibt's garantiert in Japan. Ich meine, da gibt's ja auch Dating-Simulationen mit Robotern. Also
in die Richtung, ja, das stimmt. Ja. Gut, bevor wir hier in die Abgründe eintauchen. Schaut euch Sorcery an, schaut euch 80 Days an, die Firma Inkel zu empfehlen. Gunnar, danke für diesen Besuch.
Sehr gerne.
Für diesen belesenen Besuch. Warum moderiere ich eigentlich ab, Daniel? Du hast angefangen.
Ja, das ist okay. Also die Hörer haben während des Casts dafür abgestimmt, haben sich quasi choose your own Moderator
ja, genau.
Und dann gesagt, du sollst die Abmoderation machen.
Wir machen jetzt eine, genau. Wir machen
weil
jetzt
ich
eine
bin unterwegs in Belgisch-Kongo von serbischen Separatisten erschossen worden und deswegen.
Ich bin einmal abgestürzt mit dem Flugzeug, da war ich auch einmal fast hier mit dem Airship.
Gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss. Ciao.